ARD. Hallo zusammen, ich bin Maike Nielsen. Willkommen zu einer neuen Folge. Kennt ihr das auch? Ihr tippt eine Nachricht ein im Handy und heraus kommt Blödsinn? Liegt nicht immer an einem selbst. Schuld ist oft die Autokorrektur. Dazu habt ihr uns heute viele witzige Beispiele genannt.
Eine Freundin von mir heißt Nadia, da wird immer Mafia draus gemacht.
Mit freundlichen Füßen, nicht mit freundlichen Grüßen, das ist mir schon mal passiert.
Wenn ich in meinem Handy Danke eingebe, macht meine Autokorrektur Dnacke draus.
Eigentlich wollte ich schreiben vom Hocker gerissen, das wurde aber zu vom Hoden gerissen.
Ich habe heute auch was aufgeschrieben, ohne Autokorrektur, denn ich schreibe immer noch gern mit der Hand. Kann also rein theoretisch nichts schiefgehen, wenn wir über das sprechen, was heute Hamburg bewegt. Und das wäre zum Beispiel die Frage, wie kann es angehen, dass gleich mehrere Autos im höheren Preissegment von einem Privatparkplatz in Hamburg gestohlen wurden. Außerdem wurde heute Peggy Parnass beigesetzt. Die Journalistin und Aktivistin ist ja vergangenen Mittwoch im Alter von 97 Jahren gestorben und mehrere hundert Hamburgerinnen und Hamburger haben heute auf dem Ohlsdorfer Friedhof von ihr Abschied genommen. Und das war eine sehr bemerkenswerte Trauerfeier, hat mir mein Kollege erzählt. Wir haben heute den 18. März.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Erst einmal aber das hier. Der Bundestag hat heute Nachmittag für die geplanten Milliardenschulden gestimmt. Das heißt, dass Deutschland in den kommenden Jahren 500 Milliarden Euro ausgibt, um Straßen, Brücken, Schienen und Kitas sanieren zu können. Außerdem soll die Schuldenbremse fürs Militär gelockert werden. Das hat CDU-Chef Friedrich Merz mit dem russischen Angriff auf die Ukraine begründet. Für Hamburg hat diese Abstimmung auch Folgen. Finanzsenator Andreas Dressel hatte ja schon vergangene Woche durchgerechnet, welche zusätzlichen Spielräume es dadurch gibt für staatliche Investitionen in Hamburg. Die Stadt kann dann pro Jahr vom Bund auf einen dreistelligen Millionenbetrag hoffen. Am Freitag muss aber noch der Bundesrat über die Pläne abstimmen. Und ein Video mit Reaktionen aus Hamburg findet ihr in der NDR Hamburg App. Stellt euch vor, ihr parkt euer Auto auf einem Privatparkplatz, fahrt eine Woche in den Urlaub und stellt nach eurer Rückkehr fest, huch, ist ja gar nicht mehr da. Ja, dass gleich mehrere hochwertige Autos sogar von einem Firmenparkplatz in Flughafennähe gestohlen worden sind. Darüber hat das Hamburger Abendblatt berichtet. Ingmar Schmidt, unser Polizeireporter. Wie kann denn sowas überhaupt passieren? Für die Privatparkplätze muss man ja sicherlich auch viel Geld bezahlen. Sind die nicht kameraüberwacht?
Ja, die sind schon überwacht. Die sind natürlich auch eingezäunt und alles. Und das fast Lustige ist in diesem Fall, dass der Anbieter, das ist so einer dieser Park and Fly, nennt sich das Anbieter, der wirbt auf der Website sogar mit dem Slogan, bei uns sind sie in sicheren Händen. Das hat diesmal ja nicht so ganz geklappt. Also die werben auch damit, dass es eingezäunt. Es gibt dann je nach Preisklasse Parkplätze, die sind überdacht und andere, da steht der Wagen halt eher im Freien. Dieser hier, das ist am Vogt-Kordesdamm in Niendorf, quasi am Ende der Landebahn. Da gibt es dann immer so einen kostenlosen Shuttle-Service, der die Fluggäste dann zum Airport bringt und auch wieder abholt. Also das funktioniert wohl auch ganz gut und man spart da wirklich Geld. Also ich habe vorhin noch mal geguckt, so 6 Tage kosten 49 oder 59 Euro. Beim Flughafen ist es ungefähr das Doppelte, bei den Flughafenparkhäusern. Ja, und in diesem Fall war es so, am Wochenende kamen die Diebe nachts rein, haben sich aus dem Büro die ganzen Schlüssel geholt und sind dann wohl mit einer ganzen Gruppe an Autos seelenruhig da vom Hof gefahren. Und keiner war vor Ort, der sie hätte stoppen können.
Wissen die Urlauber denn schon von ihrem Pech?
Ja, das ist nicht so ganz klar. Die Polizei hat mir vorhin auch zwar diesen Einbruch bestätigt, da hieß es aber auch, wir sind da ganz am Anfang der Ermittlungen. Es ist auch noch gar nicht ganz sicher, ob es jetzt tatsächlich 6 oder 7 oder doch eher 9 oder 10 Autos sind, die da weggekommen sind. Aber laut Abendblatt sind es auch wirklich hochwertige. Das heißt, die hat man sich offenbar ganz gezielt ausgesucht. Also Audi Q8, Mercedes, Porsche und so weiter. Eben all das, was die Menschen auch gerne für Geld dann irgendwo in Flughafennähe abstellen, um dann in die Ferien zu fahren. Jetzt sind ja auch noch Frühjahrsferien und man stellt sich vor, es kann natürlich auch sein, dass der eine oder andere da wiederkommt und erst dann erfährt, ja, sorry, aber Ihr Wagen ist gar nicht mehr da.
Könnte mir das auch auf den flughafeneigenen Parkplätzen passieren, dass da jemand meine Luxuskarosse klaut, wenn ich denn eine hätte?
Ja, schwer zu sagen. Also ich habe auch beim Flughafen mal angefragt, weil ich auch mal wissen wollte, ob die diese ganzen privaten Anbieter, von denen gibt es ja einige auch in Norderstedt und so rund um den Airport, ob sie die auch irgendwie kontrollieren, ob es da Kooperationen gibt. Und da sagt der Flughafen, also die machen letztendlich, was sie wollen. Das sind Drittanbieter. Wir kooperieren nicht mit denen, wir können die auch nicht kontrollieren. Aber der Flughafen sagt, also bei uns ist es so, Diebstähle aus unseren Parkhäusern, das ist die absolute Ausnahme. Es gab also ungefähr im Jahr so 4 Millionen Parkvorgänge, nennt der Flughafen das. Also ungefähr auch 4 Millionen geparkte Autos. Und da kommt es vielleicht zu 1 bis 2 Diebstählen. Das ist also eine ganz, ganz, ganz niedrige Zahl. Tja, in diesem Fall muss man allerdings sagen, wenn man jetzt so guckt, 8 bis 10 hochwertige Autos an einem Wochenende, das ist schon ja auch ein anderes Kaliber. Und das ist ja offenbar auch ganz gezielt geplant. Das ist nicht nur einer, der zufällig einen schön abgestellten Wagen sieht. Da muss eine Gruppe dahinter stecken. Das ist schon eine größere Nummer.
Und die Autos sind jetzt auch weg, ne?
Die Autos sind weg. Von denen fehlt jede Spur. Also weiß man nicht, ob die jemals wieder auftauchen. Aber mal gucken, ob die Polizei da vielleicht doch noch eins wiederfindet.
Laut polizeilicher Kriminalstatistik werden ja vor allem im Bezirk Eimsbüttel Autos gestohlen, ne? Was würdest du sagen, nehmen Autodiebstähle in Hamburg wieder zu?
Also die haben zugenommen. Es gab im letzten Jahr laut Kriminalstatistik insgesamt 1700 Fälle. Ich glaube, die meisten im Bezirk Mitte, aber die stärkste Steigerung gab es in Eimsbüttel und dann auch die Stadtteile Eimsbüttel, Roterbaum, Havestehude und Schnelsen. Woran das jetzt liegt, weiß man auch nicht so genau. Der absolute Spitzenreiter ist Billstedt, 71 Autodiebstähle. Und wir haben ja auch eine Karte auf der NDR-Seite. Ich habe noch mal geguckt, also Fuhlsbüttel, wo der Flughafen liegt, im vergangenen Jahr nur 15 Fälle. Also im Vergleich dazu sind diese 8 bis 10 da jetzt vom Wochenende schon eine relativ große Nummer.
Vielen Dank, Ingmar Schmidt. Wir haben ja in der Folge gestern über die Tarifverhandlungen mit der Hamburger Stadtreinigung und anderen Beschäftigten im öffentlichen Dienst geredet. Dazu hier ein kurzes Update. Die Tarifverhandlungen sind gescheitert. Jetzt muss geschlichtet werden zwischen Gewerkschaften und Bund. Innenministerin Faeser, die Verhandlungsführerin des Bundes, die sieht die Schuld für das Scheitern bei der Gegenseite.
Wir sind den Gewerkschaften aus unserer Sicht sehr weit entgegengekommen, bis an die Grenze dessen, was wir auch für die öffentlichen Haushalte verantworten können. Aber die Gewerkschaften waren nicht zu weiteren Kompromissen bereit. Wir müssen daher die Schlichtung einleiten. Wir müssen mit dem Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ordentlich umgehen. Das ist unsere Verantwortung, die wir haben.
Frank Wernicke von der Gewerkschaft Verdi, der kann den Abbruch der Verhandlungen überhaupt nicht verstehen.
Wir als Gewerkschaften waren für die gesamte Nacht vorbereitet. Wir waren für den Tag vorbereitet. Wir hatten auch angeboten, einen weiteren Verhandlungstermin zu tätigen. Und aus unserer Sicht hätte es absolut Sinn gemacht, zu versuchen, in freien Verhandlungen zu einem Ergebnis zu kommen.
Übrigens, während der Schlichtung darf nicht gestreikt werden. Heißt für uns in Hamburg, der Müll wird in dieser Zeit weggeräumt. Und auch in Kitas und Krankenhäusern wird nicht gestreikt. Wir kommen jetzt zu einem Ereignis, das vielen bestimmt noch lange im Gedächtnis bleiben wird. Peggy Pannas, die Journalistin, Autorin und Aktivistin, die ist heute Vormittag beigesetzt worden, und zwar auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Und mehrere hundert Trauergäste haben dort im jüdischen Abschnitt des Friedhofs von ihr Abschied genommen. Peter Helling war auch dabei. Wie hast du das empfunden, Peter? Wie haben die Gäste der Trauerfeier reagiert?
Ja, ich habe vor allem so eine ganz persönliche, so eine ehrliche Anteilnahme gespürt, mit der die Menschen sich verabschiedet haben. So, da war eine Stimmung zwischen tiefer Trauer, aber auch so einer gewissen Heiterkeit, sag ich mal, bei strahlendem Wetter, strahlendem Sonnenschein, nach dem Motto, immerhin durften wir diese besondere Frau mit den leuchtend roten Haaren kennenlernen.
Eine ganz liebenswerte, aufmerksame Frau, das war einfach grandios.
Ihr Witz vor allen Dingen, ihr Witz und ihr Humor. Alle Menschen waren sozusagen in ihr Herz eingeschlossen.
Sie hatte leuchtende Haare, sie hatte leuchtende Augen. Dieses Leuchten, das war für mich Peggy.
Ich habe sie schon sehr geschätzt, weil sie immer für die Schwachen eingetreten ist.
Ihre Offenheit und ihre Direktheit haben viele auch ich bewundert, ja, dass sie immer auch sich nicht weggeduckt hat, sondern immer ihre Meinung auch gesagt hat.
Ja, da spürt man, finde ich, schon, was die Menschen an Peggy so bewundert haben. Ihre klare politische Haltung gegen Faschismus und Rechtsextremismus, ihren Humor und ihre tiefe Zuneigung eben für alle Menschen. Sie nannte sich ja auch mal einen Liebesjunkie. Und naja, das kann man wirklich spüren, auch an diesem so traurigen Tag. Einige hundert Gäste sind gekommen und nur knapp über 40, die passten dann in den jüdischen Gebetsraum. Die Reden wurden nach draußen übertragen.
Ja, ich kann das so nachempfinden. Ich war einmal bei ihr zu Hause in St. Georg und ich kann mich noch daran erinnern, mit welcher Wärme sie mich empfangen hat. Du hast sie ja auch kennengelernt.
Ja, ich habe sie einmal im Sommerfestival von Kampnagel kennengelernt und wir sind eine Stunde über das Gelände gelaufen. Sie bat mich, sie zum Taxi zu begleiten und sie guckte nach oben und sagte, schau mal, die Sterne und die Liebe sei das Wichtigste im Leben. Also ja, Peggy hat einen Ernst und wirklich angenommen. Man fühlte sich gesehen.
Und du hast eben gesagt, nur 40 Leute kamen in den Gebetsraum rein. Du hast ja auch noch einen Platz bekommen. Wie war diese offizielle Trauerfeier?
Ich fand sie sehr würdevoll und eher leise. Also es gab keine Musik. Der Landesrabbiner Shlomo Bystritzki hat mit Gebeten die Trauerfeier eröffnet und er hat, finde ich, sehr würdevolle und kraftvolle Worte gefunden.
Heute nehmen wir Abschied von Peggy. Peggy hat nicht nur eine jüdische Geschichte, sie ist eine jüdische Geschichte, eine Lebensgeschichte. Es ist eine Geschichte von schwierigen und von besseren Zeiten. Es ist eine Geschichte von Untergang, aber auch von Aufstieg und Wiedergeburt. Peggy ist hier in Hamburg geboren, hat hier in Hamburg gelebt und Hamburg gelebt. Peggy ist Hamburg. Und Hamburg ist Peggy.
Ja, und Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher hat auch noch sehr persönliche Worte gefunden. Wer mich aber am meisten berührt hat, das war Schlomitz. Das ist die Schwägerin von Peggy Panas. Die ist extra aus Israel angereist. Und sie hat in einer sehr, sehr emotionalen Rede, die auf Deutsch übersetzt wurde, erzählt, wie sie sich jetzt gerade vorstellt, dass Peggys Familie jetzt wieder vereint ist.
Peggy, Beyoncé, eine Rozala Amin. בדברים שבאופן רציונל, רציונלי אינני מאמינה בהם.
An diesem Tag möchte ich an Dinge glauben, die ich rational normalerweise nicht glauben würde. Ich habe einen Kloß im Hals, wenn ich nur daran denke. Ich sehe dich, wie du deine Eltern triffst, die du so sehr geliebt und vermisst hast. Mit deinem kleinen Bruder Gadi, der auf dich gewartet hat, seitdem er uns vor 4 Jahren verlassen hat.
Ja, und Peggy und ihr kleiner Bruder konnten der Shoah nur knapp in einem Kindertransport nach Schweden entkommen. Ihre Eltern, die sind in Treblinka von den Nazis umgebracht worden.
Daran hat sie sich auch immer wieder erinnert. Sie hat sich für die Schwachen eingesetzt, haben wir ja auch gerade gehört von einer der Frauen unter den Trauergästen. Sie war ja auch für viele eine Ikone der Minderheitenrechte, insbesondere der Rechte der queeren Community. Wurde das heute auch thematisiert?
Ja, nur indirekt. Eigentlich, wenn man in die Trauergemeinde guckte, war klar, wie vielfältig Peggys Leben war. Da saßen Transmenschen neben Mitgliedern der LGBTIQ, der queeren Community. Da saßen orthodoxe Juden und Jüdinnen, Filmemacher neben politisch aktiven Menschen, Frauen, die politische Buttons am Revier trugen. Also so eine ganze Vielfalt, also die kann man so, glaube ich, nur hier bei so einer Gelegenheit erleben und zeigt, wie einzigartig Peggy war. Nämlich ein Mensch, die offen für alle Gedanken war, für alle Richtungen war, für alle Vorlieben, Ideen. Da war sie so offen. Allerdings, jeder konnte sie ja duzen, außer ihre Feinde, das sagte sie mal. Gegen ihre Feinde hat sie sich immer stark positioniert, gegen Rechtsextremismus und gegen Faschismus. Also man erlebte heute noch ein bisschen leise, aber würdevoll Peggys ganze Kraft. Also man erlebte heute noch mal eine Frau in allen Facetten, eine 97-jährige Frau, die die Höhen und Tiefen des letzten Jahrhunderts durchlebt hat, erlebt hat, aber daraus etwas anderes gemacht hat, es transformiert hat in einen Geist von Toleranz und von Zuneigung und von Respekt. Und ich glaube, diese Zuneigung und tiefe Liebe, an die werden sich die Menschen in Hamburg lange erinnern.
Dankeschön, Peter Helling, für diese Eindrücke von einer ganz, ganz besonderen Trauerfeier heute auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Das war's von uns. Ich wünsche euch jetzt noch einen frühlingshaften Abend. Einige, ganz unerschrockene, bepflanzen ja jetzt schon ihren Balkon. Die Kollegin, die vorhin im Baumarkt war, hat jedenfalls schon viele Blumenkäufer getroffen. Valerie zum Beispiel, die das mit den Pflanzen zum ersten Mal probiert.
Ich habe eigentlich einen braunen Daumen und bin gerade richtig Newcomer in dem Garten- und Balkon-Business. Und deswegen dachte ich so, Lavendel, das geht doch eigentlich immer ganz gut. Und habe mich auch beraten lassen hier im Baumarkt und ich hoffe, es geht an.
Bestimmt. Wie ist es bei euch? Gönnt ihr euch Blumen und Pflanzen für zu Hause oder sagt ihr, nee, ist eh alles schon so teuer geworden. Die Begrünung spare ich mir in diesem Jahr. Und was sollte politisch passieren, damit es mit den Preisen wieder runtergeht? Schreibt uns gern oder schickt uns eine Sprachnachricht über die NDR Hamburg App. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.